Herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Matze Hiescher, Gründer von Mit Vergnügen, Familienvater und Fragensteller.
Unser Ziel ist es, Kinder besser zu verstehen, indem wir versuchen, eure Fragen rund um Erziehung und Beziehung und den Alltag mit klein und groß zu beantworten.
Wie spricht man am besten über Herausforderungen im Familienalltag?
Was brauchen unsere Kinder wirklich und wie gelingt es, Gleichgewicht im Familienleben zu finden?
Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen.
Hallo Katja.
Hallo lieber Bob, herzlich willkommen.
Dankeschön. Freust du dich auf das nächste Gespräch mit der Vertretungsfachkraft?
Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir, ja. Ich freue mich auf den Podcast, ich freue mich, dass wir uns sehen heute. Ich freue mich auf deine Fragen und ja, ich freue mich einfach, dass wir uns austauschen können. Ich fand es sehr schön das letzte Mal, deswegen noch voll erfüllt und voller froher Erwartung.
Das geht mir auch so. Und ich habe dann direkt gute Laune, was für mich ganz wichtig ist, gerade so in der Zeit von Januar bis März. Ich bin ja hier in Offenburg und ich mag die Stadt sehr und auch die Umgebung so zwischen den Weinbergen Es gibt ganz viel Natur und so. Das Problem ist, es ist manchmal so ein Kessel und da sammeln sich die Wolken und so weiter und dann ist es manchmal so bedrückend und ich bin so ein Sonnenmensch, dass ich dann quasi die positiven Gedanken auch mal von außerhalb brauche. Und letztes Mal hat mich das dann über den ganzen Tag getragen.
Ja, wie schön. Ja, das ist bei mir auch immer so. Ich finde es auch mal Kontakte, die sind wie inneres Blumenblühen.
Oh Gott. Das ist so.
Ja, oder?
Nein, das schon, ist wirklich, ne? So. Ja. An dieser Stelle Blumen blühen, kleine Referenz zu meinem Namen, Bob Blume, so heiße ich nämlich tatsächlich.
Witzig, ja. Also wirklich, du heißt wirklich Bob Blume.
Ich heiße wirklich Bob Blume. Die Kurzfassung von meinem Vornamen ist die, dass Bob immer der Rufname war, als er noch nicht Geburtsname war. Das heißt, es gab eine ganze Zeit, wo Bob zwar der Rufname und der Taufname war, aber nicht im Personalausweis stand. Und das habe ich dann tatsächlich nachträglich irgendwann verändert. Denn ein Name ist ja so wichtig,
ja,
für das Selbstbild auch, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte, in irgendwelchen offiziellen Gängen dann nochmal zu erklären, dass ich eigentlich ganz anders heiße.
Ach, interessant. Und aber willst du sagen, wie du früher im Personalausweis gehießen hast, oder ist das tabu?
Ich habe es tatsächlich zu einer Art Tabu gemacht, einfach weil ich so lange damit beschäftigt war, diese Namen immer wieder als eigentlich offiziell, inoffiziell handzuhaben, dass ich irgendwie dachte, nee, jetzt lege ich die ab. Ich habe damals mit meinen Eltern gesprochen, ich habe die angerufen, gesagt, Mama, Papa, ist das okay, wenn ich die anderen beiden Namen quasi zu den Akten lege? Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Deshalb, ja, so eine Art Tabu.
Verstehe. Also ich frage das deshalb, weil ich finde auch Namen und Namensgebung und wer das auch macht und wie das läuft und so weiter, finde ich auch gar nicht so unwichtig. Hat ja viel auch mit Identität zu tun. Und wenn wir jemanden benennen oder einen Namen geben, hat es ja auch was mit Erwartungen oder mit Bildern zu tun. Insofern, und ich weiß nicht, ob dir das bei mir aufgefallen ist, aber das ist ja auch was immer wieder mal so in der Öffentlichkeit rumgeistert. Ja, sie nennt sich heute Katja irgendwie und dann auf meinen Büchern steht Katharina. Und ich habe ein ähnliches Thema wie du mit diesem Namen, weil Katja sozusagen mein Rufname war und ist und mein Taufname und der offizielle Name aber Katharina. Und ich sage immer, ich habe das halt irgendwann, als ich einen Ausweis bekam, quasi gemerkt, was natürlich nicht stimmt. Meine Mutter hat dann solche Sachen gesagt wie Fräulein Katharina oder so, wenn es dann ernst wurde. Aber im Grunde verbinde ich emotional nichts mit Katharina. Ich finde den schön, den Namen, aber der hat mit mir nichts zu tun.
Genau, ja? Das ist es doch. Genau.
Und das ist es. Ist ein bisschen auch meine, deswegen höre ich dir so aufmerksam zu, weil das ist so ein bisschen mein Problem gewesen. Als ich dann diese Sendung gemacht habe bei RTL, haben die gesagt, aber Katja ist doch nicht so schön. Es klingt doch gar nicht so schön, Katja Saalfrank. Dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, so, ja, aber, und in deinen Unterlagen steht doch auch Katharina, das klingt doch toll. So, und dann haben die quasi entschieden, dass ich ab heute dann Katharina bin. Und dann haben die Familien mich aber, und wir sind da ja in einer sehr nahen Arbeit gewesen, mit Katharina angesprochen und ich habe nicht reagiert. Also es war für mich, es war wie so ein Puzzleteil, was nicht passt irgendwie. Ja.
Das kann ich so nachvollziehen. Das kann ich so nachvollziehen. Für mich hat meine Frau nochmal den letzten den letzten Anstoßpunkt gegeben, als sie kurz davor war, mich zu heiraten. Mhm. Und jetzt kann ich es auch sagen, ja, wir haben es durchgezogen. Wir haben bald 14-Jähriges.
Ja, schön.
Und sie hat dann aber gesagt, so, also wenn ich jetzt vom Standesbeamten gefragt werde, möchtest du den und den heiraten, kann ich doch gar nichts mit anfangen.
Ja,
du bist Bob.
Mhm.
So, ja. Und daraufhin habe ich das dann nochmal versucht. Und kleiner anderer Hinweis, ich habe das ja erst nicht gecheckt bei dir, ne? Ich dachte, weil ich habe natürlich geguckt vorher, als ich wusste, wir sprechen miteinander, was hast du denn so gemacht? Ich lese dann auch gerne mal das Buch und dachte, hey, Katharina Salf, oder ist es jetzt Katja? Also ich war dann so leicht verwirrt, hab's dann natürlich irgendwann geschafft rauszufinden, aber ich kann das nachvollziehen. Ja. Man ist nicht einfach irgendwas anderes, sondern man identifiziert sich mit so einem Namen. Und
genau, und der war dann halt leider in der Welt, dadurch, dass man dann doch auch offiziell seine Daten weitergeben muss, auch bei RTL, wenn man da arbeitet. So. Und dann war eben, dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, es klingt alles total plausibel, was ihr sagt, aber es fühlt sich nicht so an. Und dann haben wir das, also habe ich einfach mich dazu gemacht oder habe wieder meine Identität angenommen und dann war das halt schwierig. Und jetzt ist es eben so, dass es auf den Büchern, also alles, was ich schreibe, findet unter Katharina statt und alles, weil es auch ein bisschen distanzierter ist, so für mich auch, nicht so emotional, ja, so ein Buchdeckel. Aber alles, was ich in persönlicher Beziehung mache, also meine Praxis, meine Beratung, meine Vorstellungen mit meinem Namen so. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wie wäre das für mich, wenn ich den Namen abgeben würde. Katharina könnte ich mir auch vorstellen. Also, aber müsste ich wahrscheinlich auch nochmal in einen Prozess gehen. Jetzt im Augenblick ist es so eine gespaltene Persönlichkeit.
Ich bringe Frau Saalfrank hier auf Ideen. Wobei, immerhin ist das besser als damals im Tagesspiegel, als ein Journalist einen großen Aufmacher über unter anderem mich als Lehrer sagte und sagte, dass Bob Blume nur mein Künstlername sei. In Wirklichkeit hieße ich Thomas Clemens. Die Auflösung war, Thomas Clemens ist mein Fotograf. Und unter dem Foto von mir stand natürlich Foto Doppelpunkt Thomas Clemens.
Ist
okay, wir müssen jetzt
albern.
Ganz dringend das Thema wechseln und zu den anderen wichtigen Dingen kommen. Und zwar zu der Frage von Silvana. Die schreibt, hallo zusammen. Ich möchte mich mit einem Thema an euch wenden, bei dem ich gern etwas mehr Verständnis für das Verhalten unserer Tochter erlangen würde. Unsere Tochter ist 6 Jahre alt. In diesem Sommer kam sie in die Schule und im letzten Jahr wurde sie große Schwester. Seit etwas über einem Jahr ist es nun so, dass sie jeden Tag das Gleiche anziehen möchte. Das betrifft nicht ausschließlich die Hose und den Pullover, nein, auch Socken, Unterwäsche, Schuhe etc. Es ist nun so, dass wir alles in doppelter bis dreifacher Ausführung kaufen, beziehungsweise ich jeden Abend die Kleidung einmal durchwasche, damit sie am nächsten Tag wieder angezogen werden kann. Jedoch ist es schwierig, da es ja aktuell sehr kalt und nass ist und sie nur in einem bestimmten Paar Turnschuhen laufen mag und sich schwer auf eine Winterjacke sowie Schal, Kopfbedeckung oder ähnliches einlässt. Auch beim Tragen, Aussehen ihrer Haare hat sie eine klare Vorstellung und liegen sie nicht so, wie es sein soll, reagiert sie weinend und verzweifelt. Sie möchte dann das Haus nicht verlassen oder nicht in die Schuhe, was natürlich im Alltag für Anspannung, zeitlichen Druck und auch dafür sorgt, dass ich aus der Situation heraus nicht immer so reagiere, wie ich es gerne würde. Ich würde dem Thema gern weniger Beachtung schenken oder einen anderen Blick darauf werfen, was hinter diesem Verhalten liegen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei diesem Thema Rat geben bzw. etwas erläutern könntet, was hinter dem Verhalten steckt und wie wir unsere Tochter begleiten können. Ganz liebe Grüße, Silvana.
Ja, vielen Dank fürs Lesen und vielen
Dankeschön
Dank
an der Stelle.
Ja, also eigentlich ist es relativ schnell gesagt, was dahinter liegt, aber wir wollen ja auch ein bisschen austauschen uns. Wir haben immer so von der Redaktion gibt's immer so eine Überschrift und da steht schon so ein kleiner Anhaltspunkt, ein kleiner Referenzpunkt drin, nämlich Veränderung. Also es geht um Veränderung. Also ich finde so dieses, worum geht's eigentlich? Das Kind will immer dasselbe anziehen und es geht um, und wir hören, es gibt viel Veränderung. Dann ist so meine erste Assoziation für Silvana, die ja fragt, was könnte denn hinter dem Verhalten liegen? Das ist ja so, es gibt ja so zwei Schwerpunkte in der Frage, was könnte dahinter liegen und wie können wir es gut begleiten? Und das passt ja immer sehr gut zu dem, was wir hier machen. Also erstmal besser verstehen und dann gucken, dass wir Handlungsalternativen oder Spielräume irgendwie entwickeln. Da fällt mir eben ein, dass es erstmal tatsächlich ja um Veränderungen auch geht. Und darum geht, dass vielleicht es zu schnell geht oder zu wenig nachvollziehbar ist. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber wenn wir in Veränderungsprozessen sind, die wir nicht selbst anstoßen, sondern die von außen entstehen, also ich sag jetzt mal Abschiede zum Beispiel, also der Abschied, den wir am allerwenigsten sozusagen selbst anstoßen können, ist ja Tod. Ja, wenn uns sozusagen solche Ereignisse in unserem Leben begegnen, dann fühlen wir uns sehr hilflos. Und ich finde gerade, weil wenn Menschen sterben oder man sich so verabschieden muss, dann habe ich ganz oft diesen Satz da: Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich will einfach, alles soll so bleiben. Ja, so meine Kinder sollen so klein bleiben, wie sie sind. Und meine Eltern sollen immer da sein. Und das Haus soll da immer stehen, wo ich gewohnt habe. So, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es ist so ein ganz...
Absolut, ja.
Oh, so ein ganz kindlicher Gedanke, naiver, aber eben auch so ein leichter Gedanke. Und dann kommt so das Leben dazwischen und Veränderungen und Jahreszeiten. Die Blätter fallen ab. Ich weiß, die kommen wieder, aber es ist traurig so. Und ja. Und ich habe das Gefühl, das könnte irgendwie so ein Gedanke sein, weil das hört sich so ein bisschen so an. Du kannst ja auch gleich nochmal sagen, wie es sich für dich anhört. Aber für mich hört sich so ein bisschen an wie, ich habe eine Haut, die nach draußen geht. Und diese Haut, die ziehe ich jeden Tag an. Und das ist so ein bisschen mein alles soll so bleiben, wie es ist, Haut. Und dann begegne ich aber der Rolle als große Schwester. Und ich gehe in die Schule und ich begegne allem, was da an Herausforderungen mir begegnet. Und ich bewältige das auch alles irgendwie. Aber dieses, es soll so bleiben, wie es ist, das ist so meinem Körper, das so.
Vor allen Dingen, weil du es gerade schon so kurz angedeutet hast, es soll so bleiben, wie es ist, aber ist es ja nicht mehr. Denn es wird ja gesagt, in diesem Sommer kam sie in die Schule und im letzten Jahr wurde sie große Schwester. Also da ist unheimlich viel passiert, was sie eben nicht selber kontrollieren kann. Und hier ist etwas, das sie aber kontrollieren kann, nämlich das, was sie anzieht. Ich musste da, und du kannst, ich möchte jetzt nicht Küchenpsychologe sein, denn du bist die Expertin, aber ich fand es schön, dass in der Frage aufkam, was hinter dem Verhalten liegen kann. Das heißt, da wird nicht einfach gesagt, das Kind ist nicht normal. Das ist ja in diesem Podcast auch das Wichtige, sondern da liegt etwas hinter. Dann kam eine zweite Ebene, nämlich, dass sie reagiert weinend und mit Verzweiflung. Und das ist ja sozusagen die drunterliegende Ebene von allen, die dein Eisbergmodell kennen, das im Podcast ja auch eine Rolle spielt, ist das also schon sozusagen diese zweite Schicht. Und dann musste ich dran denken, so, was ist denn jetzt eigentlich das Bedürfnis dahinter? Und da hätte ich gedacht, das ist eine Form von Sicherheit möglicherweise auch. Genau. Deshalb habe ich daran direkt spontan denken müssen, dass, ich sage jetzt mal ganz oberflächlich gesagt, gar nicht so sehr darum geht, dass sie nichts anderes anziehen möchte, sondern dass hier etwas kontrolliert werden kann, weil die anderen Dinge sich so schnell verändern.
Ja, genau. Also du hast es wunderbar, finde ich, so von außen auch nochmal zusammengefasst. Und es geht um die Sicherheit. Du hast auch das Eisbergmodell nochmal genannt. Wenn wir uns das Eisbergmodell, das können wir jetzt hier nicht sehen. Ich habe es hier hinten stehen für diejenigen, die jetzt zugucken vielleicht. Also dieses Eisbergmodell, was die Möglichkeit gibt, eben das Verhalten auf der Spitze zu sehen und eben unten drunter unter der Wasseroberfläche zu wissen, dass da Motivationen stattfinden. Also dass das, was oben stattfindet, durch das, was unten liegt, motiviert wird. Und da hast du schon beide Schichten angesprochen, nämlich zunächst das Gefühl, also die Gefühlsebene, die direkt unter der Spitze liegt, unter der Wasseroberfläche liegt. Und bei Kindern, die ja eben noch keine ausgeprägte und total vernetzte Kognition haben im Sinne von Assoziationen, also dass da Bilder sind, ne, dass ich was vorwegnehme, antizipieren kann. Ich weiß nicht, was es bedeutet, große Schwester zu sein. Ich höre das, aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ja, ich weiß nicht, was damit verbunden ist. Im Nachhinein, jetzt kann ich sagen, ich persönlich, wie fühlt sich das an, große Schwester zu sein, weil ich bin die Älteste von vieren, also ich bin die Fünfte so. Das heißt, ich habe da ein Bild zu jetzt, ja, weil ich das erfahren habe, weil ich das erlebt habe. Aber für Kinder da reinzuwachsen, das ist eine große Aufgabe, die eben noch nicht mit Bildern belegt ist und dazu kommt, dass es auch noch gar nicht möglich ist, weil eben diese Assoziationsketten und Assoziationsbilder noch überhaupt nicht da sind. Dazu kommt die Antizipation und die Abstraktion. Was ist Schule? Wie fühlt sich Schule an? Was, welche Bereiche gibt's da? Und so weiter. Und dadurch, dass Kinder noch nicht die Möglichkeit haben, eben ihre Gefühle einzuordnen, ja. Schau, wir beide, um nur ein Beispiel zu nennen, wir haben uns auf eine neue Situation eingestellt jetzt hier, ne? Wir machen jetzt den zweiten Podcast zusammen. Jetzt haben so ein bisschen ein paar Bilder, habe ich schon, du auch. Wir haben schon, wir wissen schon, wie sich's anfühlt. Wir können schon Freude entwickeln darüber, dass wir uns sehen, ja. Vorher war es auch Freude, aber es war eben auch so, und du hattest das auch im Vorgespräch dann gesagt, wie ist es für dich, wenn jetzt dann jemand statt Matze erstmal hier sitzt, ne? Und da haben wir auch so drüber gesprochen, ja, das ist eben anders, aber das kann ich alles kognitiv irgendwie ummanteln und mir erklären und damit eben auch schwere Gefühle oder schwerere Gefühle oder alle Gefühle, die da sind, einordnen und regulieren, nennt man das, ja. Das ist das, was Kinder noch nicht so gut können und wo sie eben Erwachsene brauchen und wo sie dann eben direkt nach unten auch die Kette zum Bedürfnis machen, beziehungsweise das spürbar wird. Du hast es gesagt, du hast es schon verbunden, ja. Also da ist jetzt hier reagiert sie mit Wut, hast du vorgelesen, ne? Und ich würde sagen, fast das ja, wenn ich mir den Cocktail so anschaue, dann habe ich das Gefühl, da ist auf jeden Fall, weil wir haben ja nicht so viel Gefühle, da ist auf jeden Fall Wut in der Spitze, auch da wieder so auf dem Schaum, im Schaum vielleicht mit dabei. Und eigentlich, glaube ich, ist es oder fühlt es sich für mich eher so an, als ob da ein tiefer Schmerz ist. So, ne, so, da ist so ein Teil der Kindheit auch vorbei mit Schule. Das ist einfach viel Veränderung. Es ist auch die Wackelzahnpubertät, ne? Da gibt's auch viel Veränderung nochmal so in der Ich-Wahrnehmung. Ne? Ich gehe allein in einen anderen Raum, in eine Schule, wo ich dann auch für mich und meine Bedürfnisse, für meins, was mir wichtig ist, einstehe.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser heutiger Werbepartner sind die Paracelsus Gesundheitsakademien. Ausgewogene Ernährung und Gesundheit sind wichtige Themen, die uns tagtäglich begleiten und das natürlich auch in Bezug auf unsere Kinder. In den Bildungsseminaren der Paracelsus Gesundheitsakademien erfahrt ihr, warum die Ernährung nicht nur die psychische, sondern auch die kognitive Entwicklung von Kindern maßgeblich beeinflusst. Das Wissen wird von führenden Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Fachberaterinnen und Beratern für Ernährungsmedizin vermittelt und umfasst verschiedenste Themen von den Auswirkungen der Urbanisierung auf unsere Essgewohnheiten bis hin zu bewährten Tipps für wählerische Esser. Sehr cool ist, dass man in diesen interaktiven Sessions immer Fragen stellen kann, individuelle Beratung bekommt und sich mit anderen Eltern austauscht. Bei Paracelsus gibt es also keine langweiligen Aufzeichnungen, sondern lebendige Seminare mit echten Menschen und das an 54 Standorten in Deutschland und in der Schweiz. Sichert euch euren Seminarplatz direkt über paracelsus.de/gesunde-kinder und spart mit dem Rabattcode Familienrat, komplett groß geschrieben, ganze 10%. Sogar kombinierbar mit dem Frühbucher-Rabatt. Also schnell sein lohnt sich. Den Link zu den Seminaren findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank an Paracelsus für die Unterstützung dieser Folge. Und nun geht's weiter.
Da kann man vielleicht noch darauf hinweisen, denn da gibt es dieses Jahr noch eine ganze Folge auch über die Wackelzahnpubertät. Für alle, die sich jetzt gerade noch mal kurz fragen, worum handelt es sich da? Denn ich glaube, das ist noch mal wichtig, da in diese Veränderung oder sich dieser Veränderung von den Kindern noch mal bewusst zu werden. Also ja, auch noch mal ein wichtiger Hinweis.
Ja, genau. Das gehört mit dazu. Aber mir ist wichtig, weil wir sehen Wut. Ja, das ist das, was Silvana sagt. Also sie reagiert mit Wut und Verzweiflung. Verzweiflung ist ja schon die Folge von Wut. Aber ich glaube, da ist Schmerz dabei, da ist auch Trauer mit dabei und eben auch ein Stückchen Angst, Dinge zu verlieren oder sich mit neuen Dingen auch zu beschäftigen. Und dieser Cocktail, der deutet darauf hin, dass eben, wie du sagst, eine Form von Sicherheit, ich glaube sogar tatsächlich sehr schnell, weil bei uns würden wir sagen, es ist eine Form von Sicherheit, die angeschwungen wird oder Unsicherheit. Bei Kindern ist es sofort immer super existenziell. Und so fühlt sich's ja auch an jetzt für Silvana in dem Moment, in dem sie sagt, alles muss an seinem Platz bleiben. Mein Pullover, meine Hose, meine Socken, alles, was jetzt neu ist, an Kopfbedeckung, an Jacke und so, tue ich mich schwer mit, ja. So, also alles soll so bleiben, wie es ist, alles braucht seinen Platz und da findet keine Veränderung statt. Und das ist eine Form, und das hast du gesagt, du sozusagen auch nochmal mich drauf gebracht, dass es eben nicht nur um Sicherheit geht, sondern auch um Autonomie. um Selbstwirksamkeit. Ich entscheide, was ich anziehe. Ich gehe in die Welt, so wie ich das mache. Das heißt, wenn ich im Außen wenig Handlungsspielraum sehe und wenig das Gefühl habe, ich bin selbstwirksam und kann den Dingen begegnen oder kann das strukturieren, dann schaffe ich mir eine Strategie, um mir Selbstwirksamkeit auf anderen Wegen zu verschaffen. Und das ist eine Form von Selbstwirksamkeit, auch wenn es sich für Silvana vielleicht so anfühlt, als ob da eben gar keine Bewegung drin ist, weil es ja immer dasselbe ist. Ja, aber es ist eben immer wieder die Entscheidung, das trage ich und zwar genauso. Und das trage ich und das gehört mir und ich gehe so in die Welt. Und das, ja, das ist also Sicherheit und Autonomie wahrscheinlich zu gleichen Teilen.
Ich fand diese Frage total schön, weil die Silvana an der Stelle gar nicht sagt, wie sorge ich zum Teufel dafür, dass das Kind endlich die bunten Pullover anzieht, die hier schon die ganze Zeit im Schrank liegen, sondern sie möchte Rat bzw. Erläuterung, was hinter dem Verhalten steckt und diesen Teil haben wir jetzt noch nicht ganz abgedeckt, wie sie ihre Tochter begleiten kann. Das finde ich total schön.
Ja.
Das wäre jetzt nämlich nochmal so diese Rückfrage, wie kann man das denn begleiten? Mhm. Gibt es Möglichkeiten auch hier, ich sag jetzt mal, ein begleitendes Angebot zu geben, das zumindest die Möglichkeit in Betracht zieht, eine klitzekleine Veränderung einzuleiten?
Na, die Frage ist, ob es das braucht. Also ne, das klingt jetzt in deiner Frage schon sehr aktiv. Also ne, Begleitung heißt ja oft nur einfach da sein und dann Raum geben und die Veränderung wird stattfinden. Das ist vielleicht so ein Impuls, der mir für Silvana wichtig ist. Sie muss gar nicht so viel anderes machen. Ich glaube, was gut ist aus meiner Sicht, ne, aus meiner also das oder das erstmal, ich sag gleich auch noch andere Sachen, aber es geht mir nicht darum, jetzt zu gucken, wie kann man jetzt in eine Aktivität kommen oder wie kann Veränderung jetzt stattfinden, dass sie auch einen anderen Pulli anzieht, dass sie da nicht so ständig in Stress gerät mit dem Waschen und so weiter. Das wäre nicht mein Ziel, dass da jetzt Veränderung reinkommt. Das wäre nicht das erste Ziel. Das wird anders werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird anders werden, wenn Silvana das, was ich jetzt oder wir gerade besprochen haben, wenn das nachvollziehbar ist für dich. Also wenn wir ein Verständnis entwickeln können dafür, dass das eine sowas wie eine Notstrategie ist, gerade für deine Tochter, die sich versucht, Sicherheit zu verschaffen, die versucht, sich Autonomie zu nehmen und die damit ja auch die Dinge ein bisschen entschleunigt. Also es passiert einfach sehr, sehr viel im Außen und sehr, sehr schnell für sie. Und sie entschleunigt das, indem sie eben sagt, ich wechsle jetzt nicht den Pulli, nur weil morgen ein neuer Tag ist, sondern ich behalte meinen Pulli an, alles bleibt so, wie es ist. Also sie bremst da so ein bisschen ab. Vielleicht symbolisch gesehen.
Mhm.
Ja. Und das, was jetzt aktiv wir machen können, ist eigentlich mit den Erkenntnissen, die wir gerade hier gesammelt haben, wir beide, umzugehen. Also wenn ich weiß, dass jemand unsicher ist, dann wäre es gut zu gucken, was würde ihm Sicherheit geben. Wenn ich weiß, dass jemand das Gefühl hat, ich habe wenig Handlungsspielraum im Außen, wo könnte ich denn Handlungsspielraum geben im Außen? Also wo könnte denn eine Autonomie, eine Selbstwirksamkeit, die es gibt, also müssen wir gar nicht so viel in den Kopf gehen. Ne? Es gibt ganz, ganz viel und es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, da auch auf die Autonomie einzugehen. Also alleine eine Frage, möchtest du dir Milch einschenken oder darf ich das tun? Ja, da ist ja schon der Spielraum ganz weit offen. Oder möchtest du deine Wäsche waschen oder soll ich die waschen? Oder soll ich sie dir rauslegen oder magst du sie rauslegen? Also es wäre ganz wichtig, glaube ich, Silvana, dass es da Räume für eigene Entscheidungen gibt und für das Gefühl, ich wirke hier selbst. Ja, und zwar, und die nicht jetzt mit einer Erwartung zur Verfügung zu stellen oder zu schaffen, sondern mit einer Einladung. Mit einer Einladung und in dem Wissen, dass da gerade sowas wie Durst ist. Ja, also es ist wie wenn wir unseren Kindern ein Glas Wasser reichen, ne, und sagen, magst du was trinken? Oder auch zu sagen, das Wasser steht hier, du darfst es dir nehmen. Ja, so. Also wir gucken da drauf. Das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht ein bisschen die Tochter zu beobachten, nicht argwöhnisch, sondern das weiter bewusst zu wahrzunehmen, wie geht's denn deiner Tochter? Also siehst du Veränderungen, auch nicht erst, wenn sie weint und schreit und verzweifelt ist, sondern vorher schon. Also wie agiert sie? Wo merkst du, dass Unsicherheiten entstehen? Wie kommt sie in die Schule? Wie geht sie da rein? Wie ist die eingestellt morgens? Wie viel Kontakt habt ihr? Also gibt es Möglichkeiten, wo du sie nochmal sicher oder wo du nochmal bewusster Sicherheit geben kannst. Ja. So, das ist so das, was mir nochmal einfällt. Manchmal, ich habe jetzt gerade ganz süß eine Mutter mit ihrer Tochter bei mir gehabt und da ging es auch eben so um einen Schluck Mama. Nochmal um einen Schluck Mama morgens. Das hat die Kleine sich gewünscht. Die Kleine ist schon 9 und hat gesagt, ja, aber ich gehe dann in die Schule und hat zur Mama gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass ich da nochmal einen Schluck Mama nehmen darf und dass du mir hilfst beim Anziehen und so. Also das fand ich so berührend irgendwie und so einen Schluck Mama, auch wenn es jetzt schon Schule ist und vielleicht auch einen Schluck Mama beim Essen oder einen Schluck, was, wie auch immer dieser Schluck dann aussehen kann. Weil ich höre ja auch, oder wir haben hier gehört, ne, dass dann auch ein Geschwisterkind gekommen ist und so, da ist ja, entsteht ja auch oft das Gefühl, wie wertvoll bin ich eigentlich, ja, und komme ich hier eigentlich noch vor? Also da nochmal achtsam, bewusster zu schauen und sich selbst auch nochmal zu reflektieren, wo kann ich einen Feedback geben, wo kann ich eine Rückmeldung, eine stärkende Rückmeldung geben, jetzt nicht aufgesetzt, sondern ja, eine Selbstverständlichkeit. Ich sehe dich, du bist hier geliebt, du bist gemocht und wie schön, dass du da bist. So, und da kommt Beruhigung rein, da kann Sicherheit reinkommen, da können diese Räume beachtet werden und das, und wenn das stattfindet, es braucht ein bisschen Zeit, dann wird es sich verändern können, weil die Strategie nicht mehr so notwendig ist im Sinne von Notstrategie, sondern wieder Ruhe reinkommt und eben die Bedürfnisse auf anderen Ebenen beantwortet werden. Ist das nachvollziehbar?
Das ist total nachvollziehbar. Und ich fand das ganz schön hier, dass wir im Grunde genommen jetzt, oder dass du ganz am Ende auf etwas verwiesen hast, mit dem wir begonnen haben. Denn du hast ja am Anfang gesagt, überhaupt wahrzunehmen, was schon titelgebend ist, nämlich, dass hier eine Veränderung stattfindet, dass hier Schnelligkeit ist, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und du hast das ja jetzt auch nochmal quasi als Empfehlung gegeben, dort auch in die Wahrnehmung reinzugeben, in die Wahrnehmung danach, inwiefern ist das Ganze ein Streben auch nach Sicherheit, nach Autonomie? Wo kann man Angebote geben? Nicht, was den Pulli angeht, sondern eben Autonomieangebote. Du hast das so schön gesagt, eine Einladung für Entscheidungen. Das finde ich ganz toll. Das muss ich mir auch für mein weiteres Leben merken. Und du hast nochmal darauf hingewiesen, genau, dass eben Regulation, die wir selbst haben, die verbunden ist auch mit Antizipation und Abstraktion, eben nicht einfach gegeben ist, vom Himmel fällt, sondern Teil ist eines kognitiven Prozesses, der eben auch etwas länger braucht. Das finde ich ganz schön, diesen Dreiklang, Bewusstwerdung, schauen, wo ist Sicherheit da, wo kann man vielleicht noch Sicherheit geben und eben Räume geben für Entscheidungen und Autonomie, was letzten Endes dann dazu führt, dass möglicherweise das in Anführungsstrichen Problem oder jedenfalls das, wonach gefragt wird, nach und nach verschwindet, weil es eigentlich gar nicht um das Verhalten, um die Ausprägung geht, sondern darum, was dahinter liegt.
Ja, weil die Strategie dann eine andere sein kann. Ne? Also ich glaube auch, wichtig wäre vielleicht auch nochmal von der Haltung her, ich finde, du hast es toll zusammengefasst, eben nichts verändern zu wollen, sondern es erstmal sein zu lassen. Das gilt übrigens ehrlich gesagt für alle Notstrategien, die Kinder zeigen. Ich weiß, es fühlt sich manchmal sehr existenziell an und man gerät unter Druck, aber diesen eigenen Druck, sich selbst zu entscheiden, jetzt Silvana an dieser Stelle, so ist es jetzt und wir kriegen das hin und dann mache ich das jetzt die nächsten 3-4 Wochen nochmal so ganz bewusst und ich stelle das auch nicht in Frage und ich stöhne auch nicht und rolle nicht die Augen. Nicht, dass du das machst, aber das, ich kenne mich, also so, ne, man sich nochmal entscheidet, wirklich das zu tun, sich selbst auch nochmal, um das Wort zu sagen, sich nochmal einzuladen, diesen Raum sich genauer anzugucken und nicht verändern zu wollen, sondern das aufzunehmen, was jetzt da ist und dann alles, was du auch so schön beschrieben hast mit den Autonomieräumen und so weiter zu machen und ja, eben nicht anschieben zu wollen. Ich glaube, das ist so wichtig. Veränderung geschieht. Und es ist so ein bisschen wie dieses Sprichwort, dass das Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran ziehen, sondern es wächst einfach, es verändert sich und das darf hier eben auch so sein.
Ein wunderbares Schlusswort, liebe Silvana. Wir hoffen, dass wir dir da ein wenig weiterhelfen konnten bei dem Gedanken daran, was hinter dem Verhalten steckt. Ich finde das übrigens wahnsinnig mutig auch irgendwo, diese Briefe an uns zu schicken, da uns drüber sprechen zu lassen, vor allen Dingen Katja, die sich damit sehr gut auskennt und ich lerne immer dazu. Vielen Dank, Katja, für eine weitere ganz tolle Folge,
sage
ich jetzt aus meinem. Ich hoffe natürlich, euch geht's auch so und wünsche euch einen ganz schönen Tag.
Ja, danke schön. Und ihr könnt uns auch schreiben, ne? Also ordentlich schreiben, dass uns hier nichts ausgeht. Also wir haben noch einen ganzen Stapel hier liegen, aber man kann uns schreiben per Brief oder per Mail, wie auch immer. Die Adressen findet ihr, ne? So, das ist alles
genau
verlinkt, ne?
Ja. Und auch gerne nach ein paar Monaten, wenn sich vielleicht das eine oder andere Neue gezeigt hat. Wir können nicht
wenn
immer
antworten.
Wenn
es sich verändert hat.
Wenn es sich verändert, ja. Ich wollte es so ja gar nicht sagen. Aber
ich hab's übernommen.
Genau, wir können nicht immer antworten, aber wir freuen uns natürlich trotzdem dann nochmal drüber mitzubekommen, wie es allen geht.
Also habt eine gute Woche, viele Sonne. Tschüss.
Genau, tschüss.
Ciao, Bob.
Ciao.
Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und das Wichtigste ist, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Maxi Stumm, Schnitt und Mix Falk Andreas, Musik Andi Finz.